Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja. Wir haben Offseason, beziehungsweise wir sind mittendrin in der Offseason und können eigentlich schon sogar langsam anfangen, Richtung neuer Saison zu gucken und so ein bisschen, weiß ich nicht, an unserem Kalender die Tage abzureißen, bis die neue Saison beginnt. Ich habe heute tatsächlich sogar von der NFL Fantasy Football App die Benachrichtigung bekommen, dass meine Ligen ready to go für die neue Saison sind. Also langsam kribbelt schon wieder, muss ich sagen. Reicht dann auch schon wieder so langsam mit der NFL Football freien Zeit. Und weil wir eben jetzt gerade mitten in der Offseason sind, haben wir uns mal überlegt, wie schaut es denn eigentlich aus? Welche Teams und natürlich auch welche Spieler sind denn bisher so die Gewinner und die Verlierer der NFL Offseason? Und darüber wollen wir natürlich in dieser Folge dann auch miteinander für euch sprechen. Und wir, das sind in dieser Ausgabe Patrick Rubin und Stefan Reichel. Grüß dich, Stefan.
Hi Patrick, grüß dich.
Ja, ich habe es gerade eben schon angekündigt. Wir wollen heute mal so ein bisschen schauen, wer unserer Meinung nach so bisher die Gewinner und Verlierer des Drafts sind. Und ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich an, beziehungsweise der Offseason inklusive Draft sind, und ich muss sagen, wenn ich an Verlierer denke, dann fällt mir direkt, also wirklich absolut sofort ein Team ein. Und das sind die Green Bay Packers, ehrlicherweise. So, du hast Aaron Rodgers verloren. Positiverweise muss man dazu sagen, dass du jetzt reagiert hast, endlich mal, und einige Receiver geholt hast über den Draft. Allerdings, ja, heißt, es sind halt auch jetzt keine krass proven NFL-Spieler, sondern die sind halt neu in der Liga. Ja, du weißt nicht, wie sie sich entwickeln werden. Du weißt nicht, wie sie in die Liga kommen, wie sie mit der Umstellung zwischen College-Football und NFL-Football zurechtkommen. Und Aaron Rodgers ist halt weg, ja. Heißt, im Grunde genommen hast du das jetzt gemacht, was Aaron Rodgers die ganze Zeit wollte, aber halt zu spät, ja. Aaron Rodgers wollte die ganze Zeit früh gedraftete Receiver, Schrägstrich, natürlich auch logischerweise Tight End, also generell Receiving Positions. Das hast du jetzt gemacht und trotzdem ist Aaron Rodgers weg. Jetzt stehst du da mit einem super unerfahrenen Quarterback, ja, weil ich meine, sorry, aber Jordan Love hat halt auch nie wirklich große NFL-Erfahrungen bisher irgendwie sammeln können hinter Aaron Rodgers. Du hast keinen guten Quarterback, der hinter Jordan Love steht, mit John Clifford und Danny Etling. Ist da jetzt nichts dabei, wo man sagt, okay, wenn es mit Jordan Love noch nicht auf Anhieb klappt, dann können wir wenigstens auf so ein, weiß ich nicht, Marcus Mariota jetzt mal als Beispiel, ja, können wir wenigstens auf so einen Marcus Mariota oder Baker Mayfield-Type of Player irgendwie zurückgreifen, der uns vielleicht die schlimmsten Eisen aus dem Feuer holt. Und du hast halt eben nicht nur einen super unerfahrenen Quarterback, sondern eben auch, ja, super viele Skill-Position, unerfahrene Spieler aus dem Draft, was ich persönlich eine super schwierige Kombi finde, weil du es einfach auch dadurch nicht hinbekommst, dass die Spieler sich gegenseitig hochziehen können. Weißt du, wie ich meine? Wenn du einen unerfahrenen Quarterback hast, kann der durch erfahrene Receiver besser aussehen als ohne. Und genauso ist es andersrum. Wenn du einen super guten Quarterback hast, kannst du jeden, vielleicht nicht jeden, aber viele Garbage-Receiver deutlich besser aussehen lassen, als sie sind. Und das ist halt eben beides nicht der Fall bei den Packers.
Also generell kann ich dir da schon zustimmen. Vielleicht nicht in allen Teilen, aber ich sehe, wo du hin willst, Patrick. Also generell muss ich schon sagen, ja, klar ist es für die Packers auf der einen Seite natürlich ein herber Verlust, dass Aaron Rodgers das Team verlassen hat, zu den New York Jets getradet wurde. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es langfristig, glaube ich, für die Packers doch sinnvoller ist, sich von Rodgers zu trennen. Erstens, er ist nicht mehr der Jüngste. Zweitens war es natürlich auch um ihn herum schon jetzt die letzten Jahre jetzt immer auch nicht ganz frei von Skandalen. Ob das angefangen hat bei Pat McAfee, dann auch irgendwelche Thematiken mit Verschwörungstheorien etc. drum und dran. Aber auch sportlich war das halt letzte Saison bei weitem nicht mehr so gut, wie es die Jahre davor der Fall war. Und man ist halt wirklich jetzt in einer sehr, sehr harten Situation, dass man einfach sagen muss, okay, wir haben zwar vor, ich glaube es war 2020, einen Rookie-Quarterback gedraftet, der aber eigentlich bis jetzt kaum Erfahrung sammeln konnte, halt immer nur die Nummer 2 hinter Aaron Rodgers war, kaum im Endeffekt gegnerische Defenses gesehen hat, und das macht das Ganze natürlich in Summe schon sehr, sehr hart. Und jetzt halt natürlich auch die für mich schon richtige Entscheidung, auch wieder früh, eben wie du schon gesagt hast, in Skill Positions zu investieren. In Runde 2 mit Luke Musgrave, Tight End. In Runde 2 auch nochmal mit Jaden Reed, Wide Receiver. In Runde 3 nochmal einen zweiten Tight End. In Runde 5 müsste es nochmal ein Wide Receiver gewesen sein. Also du hast da schon einiges an Draftkapital investiert, und das hast du die Jahre davor nicht getan, wo du auch ganz, ganz richtig gesagt hast, das war ja immer einer der Hauptkritikpunkte von Aaron Rodgers. Aber ich weiß halt nicht, wo man jetzt wirklich steht. Ich finde, auf einer Seite ist das Roster jetzt auch nicht so schlecht, um komplett in den Rebuild zu starten. Vor allem ist halt auch die Thematik bei John Love, dass du im Endeffekt jetzt schon im vierten Jahr bist. Ich glaube, die Fifth-Year-Option wurde schon declined, soweit ich weiß. Also du bist da wirklich an dem Punkt angekommen, wo du wirklich die Evolution auf dieses eine Jahr beschränken musst, und eben unter der Prämisse, dass du einfach viele, viele junge Spieler hast. Klar, hast du auch noch einen Christian Watson und einen Romeo Doubs, die beide in ihr zweites Jahr gehen, vor allem wo ja auch Watson zum Ende der Saison hin wirklich sehr, sehr viel Positives gezeigt hat. Aber in Summe sind sie für mich klare Verlierer, weil sie, wenn man anschaut, wo sie letzte Offseason waren, also letztes Jahr 2022, man klar davon ausgegangen sind, dass sie einer der Favoriten in der NFC sind. Und jetzt würde ich sie mal in der NFC North im Kampf mit den Bears um Platz 3 sehen. Also da sehe ich die Vikings und die Lions schon deutlich weiter vorne. Und ja, da muss man halt ganz klar sagen, also ganz richtig definiert, sicherliche Verlierer im Endeffekt der Offseason.
Aber ich, ganz, ganz ehrlich, weiß nicht, ich meine, du hast jetzt auch gerade eben die Punkte teilweise mit aufgezählt, die ich gerade genannt habe. Und das ist ja auch wirklich, also was du zum Beispiel gemeint hattest, dass eben auch letzte Saison nicht so lief mit Aaron Rodgers und so weiter und so fort. Aber das war zum einen ja, sage ich mal, der hausgemachte Failure der Packers, eben weil sie zu wenig in ihr Roster investiert haben, beziehungsweise in die Skill-Positions investiert haben, also das, was Aaron Rodgers eben lange gefordert hatte. Und zum anderen ist das ja jetzt noch schlimmer geworden, dadurch, dass du eben, sag ich mal, erfahrene Skill-Positions mit Alan Lazard zum Beispiel und so weiter verloren hast, inklusive, du hast Aaron Rodgers verloren, also quasi einen der besten Quarterbacks unserer NFL-Ära, sage ich mal, so overall gesprochen. Top 5 Quarterback unserer NFL-Ära, würde ich behaupten. Und das war ja irgendwie so, das waren ja hausgemachte Probleme, die letztes Jahr dann schon eben entstanden sind, so, ja. Aaron Rodgers so ein bisschen decline. Was den Skill angeht, was das angeht, seine Production, was er gezeigt hat und so weiter und so fort, was aber eben ja damit zusammenhing, dass du vielem, was er auch wollte, eben einfach nicht nachgekommen bist, gerade mit dem, hey, drafte mir doch jetzt endlich mal vernünftige Skill-Position-Player früh im Draft und so, dass wir da auch noch was Ordentliches bekommen können, zeigt vor allem auch Wertschätzung mir als Quarterback gegenüber. Und jetzt, ja, hast du halt einen Haufen junge Spieler, wie du gesagt hast, auf dem Roster. aber eben keinen Leader in der Offensive, der dieses Team auf seine Schulter nehmen kann. Und ja, natürlich, Watson, Daubs und so weiter sind keine First-Year-Player mehr und sind keine Rookies mehr, aber sind halt jetzt auch eben nicht so erfahren, dass man sagen könnte, okay, ja, cool, also um die können wir jetzt sozusagen die Offensive aufbauen, geschweige denn von Jordan Love, der, wie gesagt, keine große NFL-Spielerfahrung bisher hat. Du hast gesagt, er hat bisher quasi keine Defenses gesehen, so live auf dem Spielfeld, weil er eben ja hinter Aaron Rodgers nur auf der Bank saß. Und das ist ein riesiges Manko in meinen Augen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Es ist halt insofern ein riesiges Manko, dass du halt auch ganz, ganz viele andere Spieler hast. Vor allem die Defense ist halt eigentlich wahnsinnig stark und jetzt wird sie halt von einer Offense, ich sage mal in gewisser Weise, gehindert im Endeffekt auf Dauer wahrscheinlich erfolgreich zu sein, oder es wird einfach dauern, bis sie erfolgreich sind. Und im Worst Case ist Jordan Love so schlecht, dass man nächstes Jahr im Endeffekt sich nach einem neuen Quarterback umschauen muss. Egal, ob das dann in der Offseason ist, ob das im Draft ist. Das wird nicht allzu leicht und im Endeffekt hast du auf der Defense schon auch viele Spieler, die wahrscheinlich einfach auch erfolgreich sein wollen. Dann gibt es hier die erste Trade-Anfrage, dann gibt es hier vielleicht der erste Spieler, der in die Free Agency geht und nicht mit den Packers verlängern will. Also ich glaube schon, wie du schon richtig gesagt hast, dass es einfach langfristige Auswirkungen haben könnte auf die Packers und dass das jetzt hier nicht der nahtlose Übergang ist von einem Quarterback auf den nächsten und die Packers sind sofort wieder voll mit dabei.
Es ist halt einfach so ein riesiger Rattenschwanz, der sich da hinterherzieht, ja. Und was dein Team halt in gewisser Weise auch dann auf Jahre lähmen kann, weil sich halt eben dieser Rattenschwanz dann nach und nach entwickelt, beziehungsweise er nach und nach immer länger wird und immer weiterzieht, so. Aber ich glaube, es gibt noch weitere und einige weitere Teams einerseits und natürlich, muss man es auch sagen, Spieler, die aus dieser Offseason als Verlierer gehen. Also ich will damit jetzt gar nicht die Packers so extrem schlecht reden. Es war nicht alles schlecht, was sie gemacht haben. Klar, keine Frage. Aber trotzdem gehören sie für mich zu einem der größeren Verlierer dieser Offseason definitiv.
Auf jeden Fall gehe ich voll mit. Ich würde dann vielleicht gleich mit einem zweiten Team weitermachen, wenn das für dich in Ordnung ist, Patrick.
Ja, safe, hau raus.
Und bevor ich überhaupt sage, um welches Team es geht, es hängt vor allem an einer Verpflichtung, das Ganze. Und ein gewisser Spieler, ich gebe dir auch die Position, sonst wird es zu schwer, ein Quarterback ist es, verdient über die nächsten 3 Jahre in Summe garantiert 33 Millionen. Es können mit Boni bis zu 72 Millionen Dollar werden. Und es war vielleicht eine sehr, sehr große Überraschung, dass er im Endeffekt bei einem anderen Team unterschreibt, wo man eigentlich gedacht hätte, okay, vielleicht stellen sie sich auf Quarterback komplett neu aus. Ich glaube, du warst früher mal großer Fan von ihm. Ich weiß nicht, ob du darauf kommst, wer es ist und welches Team das ist, aber das wären jetzt mal so meine Punkte, die ich dir mal gebe. Ich kann dir vielleicht noch ein paar mehr Sachen sagen. 2014 gedraftet worden, in der 2. Runde, aus Eastern Illinois, wenn nicht, löse ich auf.
Der Witz ist tatsächlich, ich muss sagen, der Witz ist tatsächlich, als du damit angefangen hattest, hätte ich gedacht, dass es die Tampa Bay Buccaneers sind.
Mit Baker
Mayfield verdient nicht so viel. Baker Mayfield verdient nicht so viel, deswegen lass mich überlegen. Also was hast du gemeint? Aus Eastern Illinois gedraftet, in der zweiten Runde 2014 und verdient ein Arsch viel Kohle, auf gut Deutsch gesagt.
Für die Leistungen, die er die letzten Jahre gezeigt hat und dass er eigentlich, ja, ich würde auch mal sagen, in den letzten Jahren immer wieder versucht worden ist von seinem Team, dass sie bessere Lösungen finden, ist jetzt bei einem anderen Team der neue Starting Quarterback. Ich kann, wenn ich dir, ich weiß nicht, ich gebe dir noch einen letzten Tipp.
ich war nie ein riesiger Fan von ihm. Ich fand immer, dass er einfach zur falschen Zeit in der falschen Situation war. Und deswegen sich nie wirklich hat zeigen können und dann anschließend ja wieder so ein bisschen in eine falsche Situation gekommen ist, wo er sofort liefern musste. Und du meinst natürlich Jimmy G und die Las Vegas Raiders. Wobei ich dir da tatsächlich so ein bisschen widersprechen muss, ehrlicherweise. Weil ich finde, also ja, ich sehe deinen Punkt definitiv. Ich sehe auch deinen Punkt an Jimmy G zu verzweifeln, in Anführungszeichen. Aber ich sehe tatsächlich auch, dass die Las Vegas Raiders als Team, als Offensivteam, weil du ja gesagt hast, du machst das an dieser einen Verpflichtung vor allem fest, dass du sie als Verlierer siehst. Und ich sehe tatsächlich, dass die Las Vegas Raiders nicht mit Jimmy G stehen und fallen in der Offensive. Du hast so eine starke Offensive, du hast Davante Adams. Das ist einer von diesen Receivern, wo ich vorhin gesagt habe, der seinen Quarterback besser machen kann und besser aussehen lassen kann, als er vielleicht auch ist. Wovon tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen zumindest Aaron Rodgers profitiert hatte, finde ich persönlich. Du hast mit Josh Jacobs einen extrem starken Running Back. Du hast mit Jakob Johnson hast du einen Fullback im Team, der auch ordentlich spielt und sich absolut zu Recht seinen Hack in der NFL verdient hat. In meinen Augen, du hast mit Austin Hooper hast du einen guten Tight End, jetzt kein Top-Tier Tight End, aber einen guten Tight End, der ja auch schon bei seinen vorherigen Stints in Atlanta vor allem gezeigt hat, dass er was kann. Und ich glaube, dass das so eine Offensive ist, die ihren Quarterback besser aussehen lassen kann, als er ist. Was du, ja, da gebe ich dir vollkommen recht, bei Jimmy G musst. Aber ich glaube, dass sie das tatsächlich hinbekommen könnten.
Für mich ist halt einfach der größte Punkt, oder wieso ich den Take aufgestellt habe, die Tatsache, dass du von Derek Carr auf Jimmy Garoppolo gehst, für mich, es ist sicherlich kein Upgrade, meiner Meinung nach. Ist vielleicht auch aber kein ist es da ein, es ist kein Downgrade, aber du musst ja auch ganz klar sagen, wenn du einen Quarterback verpflichtest, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, dass du jemanden nimmst, der dich sicherlich von vorhinein weiterbringt. Und was bei Jimmy G ja immer ein großes Problem war, war der Punkt, dass er mit Druck nicht umgehen kann. Bis auf Colton Miller ist die O-Line immer noch nicht sonderlich gut. Man kann vielleicht noch sagen, dass der Right Tackle Jermaine Illuminor okay ist, aber der Rest, ich zweifle dran. Klar, die Waffen sind gut, Jacoby Myers auch eine starke Verpflichtung gewesen, aber für mich ist einfach Jimmy Garoppolo keine Verbesserung, um im Endeffekt die Raiders zu Erfolg zu führen. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Du hast an Nummer 7 im Draft gedraftet, hast dir hier im Endeffekt einen Defensive End geholt. Du hättest vielleicht auch hochtraden können, das wäre sicherlich nicht ganz so billig gewesen. Ich meine, man hat gesehen, was die Texans gezahlt haben, um auch nochmal an Pick Nummer 3 zu kommen. Aber für den langfristigen Erfolg, für mich ist oft so, vielleicht kommen wir nachher noch mal kurz zu sprechen, aber bei unseren Winning-Teams, dass du auch in der Offseason ein bisschen immer schauen musst, dass es dich auch langfristig weiterbringt. Wenn du, klar, wenn du schon ein starbesetztes Team hast, dass dir vielleicht die eine oder andere Verpflichtung auch mal auf ein, zwei Jahre gut tut, sicherlich. Aber Für mich wäre es besser gewesen in der Offseason, wenn die Raiders einen klaren Cut gemacht hätten, sich auf Quarterback neu aufgestellt hätten. Aber ist nicht passiert. Ich muss schon noch sagen, ich verstehe vielleicht auch ein bisschen so das Front Office, dass man gesagt hat, okay, du zahlst so viel im Endeffekt für deine Wide Receiver, dann wird es schwer, im Endeffekt da halt dann den Rookie-Quarterback hinzustellen, um sofort Erfolg zu haben. Aber auf der anderen Seite kannst du sagen, es wird nicht viel leichter, einen Quarterback zu evaluieren, wenn du nicht solche super guten Wide Receiver hast, einen der besten Running Backs der Liga, einen guten Tight End, einen guten Slot-Wide Receiver. Also das wären sehr, sehr gute Umstände gewesen. Klar, O-Line habe ich schon angesprochen, nicht die beste, aber da hätte man im Endeffekt ja auch noch im Jahr 2 vielleicht noch ein bisschen was machen können an der ganzen Thematik. Aber so muss ich einfach sagen, die Raiders haben für mich ganz klar eine Chance verpasst und sind deshalb einer der Verlierer für mich in dieser Offseason.
Wie gesagt, also ich verstehe deinen Punkt, ich verstehe, woher du kommst auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also mir ist das halt, sag ich mal, in Anführungszeichen eine schlechte Entscheidung. Wenn du dafür drumherum eine verdammt starke Offensive hast, ist es mir ein bisschen zu wenig zu sagen, dass sie Verlierer sind. Weil ich auch ganz klar sage, dass die Las Vegas Raiders für mich mit den Chargers relativ ähnlich auf um Platz 2 in ihrer Division streiten. Ja, du hast die Chiefs, die ganz klar Nummer 1 sind in der Division. Da ist überhaupt gar keine Diskussion drum in meinen Augen. Und du hast die Denver Broncos, die ganz klar Platz 4 sind in der Division. Und dazwischen, finde ich, hast du ein sehr, sehr enges Rennen um den zweiten Platz und könntest, und das ist jetzt vielleicht mein erster Hot-Take, wenn wir in Richtung der neuen Saison gucken, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die AFC West in der kommenden Saison sogar 3 Teams in die Playoffs schicken könnte, weil du eben ein starkes Team hast und diese Offensive, die um Jimmy G herum gebaut ist, beziehungsweise in die Jimmy G reingesetzt wurde, in die Mitte sozusagen, finde ich, ist eine von diesen Offens oder eine von diesen Offensiven, die ihren Quarterback besser aussehen lassen kann, als er ist. Und das ist auch ehrlich gesagt so ein bisschen, was ich mir erwarte, zumal ich finde es halt einfach so witzig, weil du halt wirklich, also ich habe jetzt mal irgendwie so kurz durchgeguckt und mir sind halt irgendwie jetzt so auf Anhieb, glaube ich, 10 Spieler eingefallen, die bei den Patriots gespielt haben. So, das ist halt wirklich, das sind halt einfach, beziehungsweise 10 Personen, die mit den Patriots assoziiert waren. Das sind halt einfach die fucking Patriots 2, so, ja. Die haben einfach wirklich versucht, so. Ja, nein, es ist halt wirklich, das ist so absurd, Alter. Jimmy G, Patriots, Brian Hoyer, Patriots, Jacoby Myers, Patriots, Jermaine Eliminor, Patriots, Jakob Johnson, Patriots. Warte, wen hatte ich hier sonst noch? Chandler Jones, Patriots. McDaniels, Patriots. So, weißt du, wie ich meine? Keine Ahnung.
Die Las Vegas Patriots.
Ja, die Las Vegas Patriots, richtig. Nee, und keine Ahnung. Also ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass das bei denen funktioniert. Eben weil sie halt um ihn herum ein starkes Team haben. Und das ist genau das, weswegen ich halt ungerne sagen würde, dass sie für mich genauso zu den Verlierern gehören wie die Packers. Was ich gerade vorhin bei den Packers eben gesagt habe, was wir da nicht haben. Ja, du hast eben einen unerfahrenen Quarterback und um ihn herum eine unerfahrene Offensive. Hier hast du einen mediocre Quarterback, ja, bis unteres Level mediocre Quarterback, aber eben halt drumherum ein starkes Team. Du hast gesagt, einen der besten Running Backs der Liga, starke Receiver, ein starkes Receiver-Core und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, tue ich mir sehr, sehr schwer in Anführungszeichen zu akzeptieren, die Raiders auf eine Verliererstufe mit den Packers zu stellen. Tatsächlich, und deswegen hatte ich vorhin, wo wir in der Gruppe geschrieben hatten, gemeint, die Patriots, tatsächlich eher noch die Patriots als Verlierer, als die Raiders in dieser Offseason.
Puh. Ist das schon dein nächster Take, dass die Patriots noch Verlierer sind, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Aber das war jetzt nur so, weil ich eben auch das nächste Team, was ich mir noch rausgesucht habe, sehe ich auch als deutlicher Rennverlierer als die Patriots. Und deswegen, ja, habe ich mich für das Team entschieden. Aber wie gesagt, tatsächlich sehe ich eher noch die Patriots als Verlierer, weil du halt eben auch wieder, ja, sag ich mal so, gewisse Problemspieler verpflichtet hast. Ja, du hast zwar dich auf Wide Receiver verbessert, klar, mit Devontae Parker und Juju Smith-Schuster, aber gleichzeitig hast du halt eben auch zum Beispiel einen Juju Smith-Schuster aufgenommen. Der halt eben bis auf... ja, genau, der halt eben bis auf so, sag ich mal, anderthalb Seasons bei den Steelers damals noch nicht gezeigt hat, dass es wirklich worth ist, so als der große Name ein Receiving Corps anzuführen, ja. Plus du hast immer noch diese ungeklärte Situationship da mit Mac Jones und Bailey Zappi, wo ja auch keiner weiß, hat Mac Jones jetzt Bill Belichicks vollstes Vertrauen, hat er es nicht, ist er nach 4 Spielen wieder raus, 3 Spiele startet Bailey Zappi und dann kommt Mac Jones wieder wie Batman aus der Luft irgendwo daher. Also so, weißt du, wie ich meine? Und deswegen sehe ich tatsächlich eher noch die Patriots als Verlierer, wobei ich sie eben auch nicht unter die Verlierer einsortieren würde, hier jetzt in unserem Ranking oder in unserem Podcast, weil sie eben keine klaren Verlierer sind, dadurch, dass sie sich verbessert haben mit Juju und Devontae, zumindest auf dem Papier.
Vernimmt sich, was man will? Entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, ich hätte die Patriots auch gar nicht so als Verlierer gesehen. Also ich finde...
Und die Defensive hat sich absolut verstärkt.
Ja,
und sieht geil aus.
Ich muss auch sagen, ich finde zum Beispiel auch Mike Gesicki auf Tight End wirklich sehr stark. Da war es jetzt ja auch die letzten Jahre so, okay, du hast John Smith, du hast Hunter Henry und das hat irgendwie auch nicht so ganz funktioniert. Ich war es vor 2 Jahren, wo wir darüber geredet haben, dass das eigentlich ein ziemlich cooles Tight End Duo sein könnte bei den Patriots. Aber Mike Gesicki ist für mich da jetzt die klare Nummer 1. Du hast schon angesprochen, Juju Smith-Schuster ist, ist wirklich gut. Riley Reiff als Ersatz für, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, der Left Tackle, Isaiah Wynn ist, finde ich, auch ein guter, ja, guter Ersatz. Isaiah Wynn auch sehr, sehr viel verletzt gewesen und im letzten Jahr einfach auch nicht mehr schlecht. Das ist jetzt immer noch keine Monster-Offense bei den Patriots, aber als klare Verlierer würde ich sie nicht sehen. Ich würde sie sogar eben ein bisschen besser sogar, oder im Endeffekt von der Free Agency her besser sehen wie die Raiders. Auswendig kenne ich jetzt den Draft der Patriots nicht, aber ich glaube, der war auch gar nicht so schlecht. Also es waren dieses Jahr nicht so die Ausfälle dabei.
Ja, bei der von der Free Agency aus gesehen, gebe ich dir recht, ja. Trotzdem haben die Raiders overall das deutlich bessere Team als die Patriots. Zumindest auf dem Papier, wie sich es dann am Ende in der Saison entwickelt. Ich meine, wenn, Gott bewahre, dass das nicht passiert, aber wenn sich so ein Josh Jacobs halt im dritten Spiel verletzen sollte und die Saison über ausfällt, dann reden wir halt auch wieder über eine ganz andere Situation. So, weißt du, wie ich meine? Deswegen aber so rein auf dem Papier, wie die Teams jetzt dastehen oder wenn er ein Down-Year hat oder so, ja, oder keine Ahnung, wirklich Jimmy G so komplett abscheißt, dass nicht mal Devonta Adams ihn gut aussehen lassen kann, ja, das ist dann natürlich wieder was anderes so, ja, aber ansonsten würde ich tatsächlich sagen, dass ich die Raiders auf dem Papier besser sehe. Mir ist tatsächlich, aber muss vielleicht noch, ich habe, wie gesagt, ne, ich habe ja noch mal ein Team rausgesucht und da bin ich jetzt tatsächlich wirklich sehr, sehr drauf gespannt, was du sagst. Und zwar gebe ich dir jetzt auch mal einen kleinen Tipp. Die Quarterposition ist qualitativ nicht tief, oder viel zu wenig tief in meinen Augen. Und generell auch, ja, wie ich finde, sehr, sehr schwierig. Und sie haben im Draft etwas getan, was dir überhaupt nicht gefallen hat. Das weiß ich aus sicherer Quelle. Kevin schuldet dir seitdem noch eine Tafel Schokolade, glaube ich. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Weißt du es schon?
Ja, Ich kann es mir denken. Also es müsste ja nicht nur mein Team sein, sondern auch das von Brian. Und wow. Also ich muss sagen, okay, ich würde sie nicht klar als Gewinner sehen, aber ich höre mir jetzt spannend deinen Take zu den Atlanta Falcons an, Patrick.
Naja, mein Take zu den Atlanta Falcons habe ich tatsächlich jetzt gerade eben schon in Teilen gebracht. Die Quarterback-Position mit Desmond Ridder, Taylor Heinicke, Logan Woodside und Philippe Franks. Also ich meine, da muss ich ja nichts mehr dazu sagen, oder? dann auf Running Back bist du auch super dünn. Du hast Cordarrelle Patterson, der auch schon was gezeigt hat, aber eben auch ein sehr, sehr krasser Situation Quarterback ist, ja, Running Back ist, den du nicht immer einsetzen kannst. Bijan Robinson, ja, ist eine gute und in Teilen gute und in meinen Augen auch passende Verpflichtung gewesen für die Falcons, die ja durchaus, sage ich mal, ihre Erfahrungen schon gemacht haben mit ihren Running Backs, ja. Das lässt sie nicht von der Hand weisen. Ich finde es aber ehrlicherweise, ich habe zwar predicted, dass sie ihn dort picken werden, eben weil es ja so diese Vorgeschichte darum gab und ja schon gefühlt Monate vor dem Draft eben davon ausgegangen wurde, dass die Falcons Bijan Robinson an 6, glaube ich, war es, picken. Aber trotzdem finde ich, dass es viel zu früh war. Du hast diese Draft-Position komplett devalued dadurch, weil du halt einfach so früh so einen Running Back gepickt hast. Und ich meine, Running Backs sind halt nun mal ja die verletzungsanfälligste Position im American Football und auch allen voran in der NFL, die dauernd irgendwie irgendwo irgendwas raus sind, weil sie sich irgendwas verletzt haben. So. Die Wide Receiver finde ich auf ähnlichem Niveau wie die Quarterbacks, wo wir wieder bei der Packers-Diskussion von vorhin sind, dass ein guter Wide Receiver einen mediocre Quarterback deutlich besser aussehen kann als ein schlechter Wide Receiver einen schlechten Quarterback und ein guter Quarterback einen mediocre Wide Receiver auch gut aussehen lassen kann. Ja, und Drake London, McCollum, Scotty Miller, sehe ich das Argument nicht. Defensive ist okay, auch so, keine Ahnung, gerade wenn man irgendwie anguckt, Calais Campbell oder so, Bud Dupree, Jesse Bates, natürlich auch stark, aber alles in allem, oder auch hier zum Beispiel auf Guard, Chris Lindstrom, absolut overpaid in meinen Augen, und deswegen habe ich tatsächlich die Falcons da als Verlierer mit drin.
Also ich gehe mit deinem Draft-Take. Ich gehe auch damit mit, dass man sagen muss, okay, die Quarterback-Position ist wirklich sehr, sehr dünn. Obwohl ich schon sagen muss, okay, du hast für Ridder schon echt gutes Umfeld geschaffen mit Drake London, mit Kyle Pitts. Und wo ich dir ganz klar widersprechen würde, ist, dass der Running Back-Room dünn ist. Also das ist, glaube ich, der beste Running Back-Room in der ganzen NFL, um ehrlich zu sein. Also Bijan Robinson wird, ich würde es ganz klar callen, von Anfang an einer der Top 5 Running Backs der Liga sein. Und alle, die Dynasty Football spielen oder bald vielleicht auch anfangen, Redraft-Ligen zu spielen, ich denke, auch hier wird Bijan Robinson wahnsinnigen Value haben. Dann hast du noch Tyler.
Da will ich dir absolut nicht widersprechen. Dass das so ist, dass Bijan Robinson ein starker Running Back ist, und deswegen habe ich auch gesagt, er passt da in meinen Augen rein in dieses Team, und die Falcons haben an sich den richtigen Spieler gedraftet, nur halt eben zur komplett falschen Zeit, ja. Weil du in meinen Augen eben andere Positionen, zum Beispiel gerade finde ich persönlich, Wide Receiver hättest du nochmal deutlich verbessern können, oder dann halt vielleicht doch früher schon auf Quarterback gehen, um einen Plan B in der Hinterhand zu haben, zumal du ja diese Saison oder beziehungsweise dieses Jahr im Draft einige Quarterbacks hattest, die auch noch so rund um diesen 6. Platz verfügbar gewesen wären, bei denen man sich gute Hoffnung hätte machen können, ja. So, weißt du, wie ich meine? Und das ist halt einfach der Punkt, wo ich sage, ja, es ist der richtige Running Back, aber eben einfach zur völlig falschen Zeit und mit der völlig falschen Priorisierung einfach gedraftet. So, dann trade ohne Scheiß, dann wenn du Bijan Robinson in Runde 1 unbedingt haben möchtest, dann trade dich doch down auf die 15, hol dir noch ein bisschen Value in Form von Picks und hol ihn dir da. Ich bin mir sicher, da wäre er immer noch da gewesen, so, ja. Einfach weil Platz 6 viel zu früh ist, um einen Running Back zu draften.
Das safe.
Es ist ja nicht Fantasy-Football. Also, weißt du, nee, ich mein, so, wo wir wieder bei dem Thema wären, wo alle sagen, ja, ich fange direkt an, am besten 3 Running Backs mir zu holen im Fantasy-Football. Ja, aber ist halt
nee, nicht. Nee, klar, Fall, also oder? Ich wollte dir auch nicht sagen, dass du den Fantasy-Draft mit dem normalen NFL-Draft vergleichen kannst. Und ich gehe ja bei dem Take voll mit, dass Bijan überdraftet ist. Also, ich mein's. Die Schokolade von Kevin ist natürlich auch reiner Banter, also da ist ja nicht dahinter, dass ich mich so über den Pick gefreut habe oder gesagt habe, an 8 wäre ja zum Beispiel noch Christian Gonzalez da gewesen, den ihr an 17 bekommen habt, oder ich habe mir sogar die Doku der Falcons zum Draft angeschaut, also da war anscheinend wirklich auch ein Trade-Down-Angebot da, es wurde nicht angenommen, und dafür nimmst du halt wirklich einen Running Back, der vom Value her einfach ab Minute 1 krassest abliefern muss, ich sag's wirklich so extrem, damit du einfach diesen Value wieder reinbekommst, weil du einfach, wenn du einen Running Back teuer dann weiter verpflichtest, das wäre, glaube ich, einfach der absolute Worst Case. Einziger weiterer Punkt wäre vielleicht, du hast noch ein wahnsinniges Receiver Upside, wo er dann wirklich auch als, ich sage mal, in eine Christian McCaffrey-Rolle reinschlüpft oder eine Austin Eckler-Rolle. Aber wenn er die nicht hat und nur als Runner besteht, dann ist es halt einfach wahnsinnig overdrafted und tut schon sehr, sehr weh. Ich verstehe den Punkt mit Bijan, muss aber generell sagen, dass einfach die Falcons sich vor allem halt zum Beispiel auch in der D-Line und in der O-Line schon nochmal verbessert haben, also in der O-Line nicht verbessert, aber halt die wichtigen Spieler gehalten haben, in der D-Line ganz klar verbessert haben, Calais Campbell als ein Beispiel genannt, Bud Dupree als weiteres Beispiel, also hier hat man sich schon verbessert, verstehe aber, wenn du es von Draft aus siehst, weil bei mir, ich muss auch sagen, das zweite Team, wo ich als Verlierer habe, ist auch, ich könnte eigentlich die Story 1:1 erzählen, Patrick, weil es sind für mich die Detroit Lions.
Wow. Okay, erzähl.
Also, ich muss ganz klar sagen, okay, die Free Agency war nicht schlecht, das ist so vielleicht schon die Gemeinsamkeit mit den Falcons, aber was die, also wir haben jetzt darüber geredet, dass es bei den Falcons ja vor allem der Bijan-Pick war, der dich gestört hat. Mich stört einfach, ich schaue mir an, bis auf Pick Nummer 45 und vielleicht Hendon Hooker stört mich so ziemlich jeder Pick in diesem Draft der Lions. Es fängt damit an, du holst dir auch einen Running Back an 12, hast aber David Montgomery schon in der Offseason verpflichtet für gar nicht wenig Geld, hattest zu dem Zeitpunkt noch die Andre Swift, okay, wurde weggetradet zu den Eagles, ist okay, aber du holst dir einfach einen Running Back, Jahmyr Gibbs ist vom Skill-Level her, oder auch, ich würde sagen, in der Evaluation der beiden Running Backs ist Jahmyr Gibbs nochmal ein deutliches Level hinter Bijan Robinson gewesen, und den holst du dir an 12 und an 18 holst du dir einfach einen Off-Ball-Linebacker in Jack Campbell. Okay, du bist da schlecht besetzt auf der Position, aber bitte, es hätte so viele bessere Optionen gegeben wie einen Linebacker an 18 in einer sehr, sehr schlechten Linebacker-Klasse, und generell der Value von Linebackern ist natürlich auch nicht mehr der beste. Sam LaPorta ist auch nicht gut. Es sind es ist wirklich so ein Draft, der ja bei vielen, vielen für Unverständnis gesorgt hat, schon nach der ersten Runde, wo man da meinte, ja, zum Beispiel Brian Branch in Runde 2 und Hendon Hooker in Runde 3 sind okay, und das stimmt auch, aber generell musste, oder habe ich auch die Lions in den letzten Jahren sehr, sehr viel dafür gelobt, wie sie im Endeffekt sich neu ausrichten. Und dann ist halt die Ausrichtung mit 2 First-Round-Picks so katastrophal im Ganzen dieses Jahr gewesen, dass ich einfach ganz klar sagen muss, ich glaube, dass sie dass sie der Draft wirklich nochmal um ein, zwei Jahre zurückhält, weil da hättest du sicherlich deutlich bessere Spieler bekommen, die dir zum einen mehr Impact bringen und auch auf lange Zeit einen deutlich besseren Mehrwert gebracht hätten. Also hier die Lions für mich zweiter Verlierer.
Stefan, sitzt du?
Ja.
Soll ich dir was sagen? Was?
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe die Lions tatsächlich als Gewinner.
Was?
Und zwar. Jetzt ist er vom Stuhl gefallen. Nein. Und zwar kann ich dir auch sagen, warum. Die Lions waren in der letzten Saison ein Playoff-Hopeful. Ja, vor allem halt auch, weil sie eine starke Saison gespielt haben. So. Und sind jetzt in meinen Augen zum Playoff-Contender geworden durch ihre Offseason. Weil, und jetzt, ja, ab vom Draft. Und das ist eben der große Unterschied, weswegen ich die Lions als Gewinner und die Falcons als Verlierer habe. Weil sie, sage ich mal, in der Overall Offseason bisher und Free Agency und so weiter und so fort, ihre Lücken, namentlich Defensive bei den Lions, extrem gut angegangen sind und gestopft haben in meinen Augen, ja. Du hast so starke Defense-Spieler geholt, die dich wirklich einfach als Team weiterbringen können. Deine Offensive hat letzte Saison schon funktioniert. Es war vor allem die Defensive, die den Lions noch gefehlt hat. Und da hast du mit zwei Cornerbacks, Cameron Sutton, Emmanuel Mosley, Safeties, Brian Branch und CJ Gardner-Johnson und mit Jack Campbell, finde ich, einen wirklich guten Job gemacht, um deine Lücken eben zu schließen, wo du sie hattest. Sprich in der Defensive. Sie haben die komplette Defensive, haben sie geschlossen, die Lücken, die sie hatten. Und deswegen habe ich die Lions im Gegensatz zu den Falcons, ja, sie haben beide beschissene Entscheidungen im Draft getroffen. Da gehe ich absolut recht, ja. Ich finde auch Jahmyr Gibbs ist absolut devalued auf dieser Position, beziehungsweise devalued diese Position komplett. Ja, weil es einfach viel zu früh ist an 12 und dann noch einen deutlich schlechteren Spieler als Bijan Robinson zu draften, ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber sie haben eben im Gegensatz zu den Falcons overall ihre Probleme besser in den Griff bekommen in der Offseason. Und das ist, wie gesagt, namentlich die Defensive. Sie haben wirklich viel für die Defensive gemacht und ich sag dir ganz ehrlich, die Defensive sieht jetzt auf dem Papier von den Namen her nicht schlecht aus. Ja, Romeo Okwara als Defensive End. Du hast Alex Anzalone, auch ein starker Spieler. Dann, wie gesagt, die komplette Secondary hast du überarbeitet mit Campbell, mit Gardner-Johnson, Sutton, Mosley, Brian Branch und so weiter und so fort. Deswegen habe ich eben, oder das ist für mich der große Punkt, wo ich sage, deswegen sind die Lions für mich im Gegensatz zu den Falcons Gewinner, nicht weil sie eine vermeintlich schlechte Draft-Performance hatten. Die hatten beide, ja, gebe ich dir recht. Aber sie haben es eben über die komplette, und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen jetzt nicht nur Draft, sondern wir schauen uns die komplette bisherige Offseason und Free Agency an. Und da haben die Lions eben in meinen Augen einen deutlich besseren Job gemacht als die Falcons und eben wirklich stark ihr Team verbessert an den Positionen, wo sie es verbessern mussten. Defensive.
Kann ich mitleben mit deinem Take? Ich möchte zu den Lions fast gar nicht mehr sagen, um ehrlich zu sein. ich überlege gerade, ob ich... Also einen Winner haben wir vielleicht kurz abgehakt, weil wir haben über einen gewissen Spieler schon geredet heute. Beim Verliererteam, das waren einmal die Packers. Ich habe die Jets schon auch mit Aaron Rodgers als Gewinner aufgezählt. Ich fand den Draft gar nicht so gut, aber also okay, war jetzt nicht besonders gut. Aber man muss halt ganz klar sagen, also das Team war letztes Jahr insgesamt sehr stark. Du hattest den Offensive Rookie of the Year, du hattest den Defensive Rookie of the Year, aber die Quarterback-Position, sowohl Mike White, der es nicht schlecht gemacht hat, aber dann ja wieder verletzt war, Aber du musstest sowohl mit Zach Wilson als auch mit Joe Flacco spielen. Und das tut keinem, das tut keinem gut. Also klar hast du dir jetzt einen rechten Schubler eingefangen, sage ich mal, in Aaron Rodgers. Aber aus sportlicher Sicht und für kurzfristigen Erfolg, und ich glaube, das würde auch den Jets sicherlich gut tun, wenn sie mal wieder kurzfristigen Erfolg hätten, macht es auf jeden Fall Sinn, das Ganze. Und deshalb habe ich schon auch gesagt, die Jets sind durch diese Verpflichtung für mich nochmal deutlich, deutlich gestiegen, wenn ich so ein Power-Ranking aufstellen würde. Und da sind sie halt für mich ein ganz klarer Winner dadurch.
Ja, gebe ich dir vollumfänglich recht. Tatsächlich habe ich die Jets auch als Gewinner aufgeschrieben. Gebe ich dir vollumfänglich recht. Du hast eben es geschafft, das, was dich letzte Saison ausgezeichnet hat, zu behalten und weiter so zu machen und noch zu verstärken, beziehungsweise in Teilen vermeintlich zu verstärken, wenn wir auf Aaron Rodgers schauen, weil, wie du schon gesagt hast, Aaron Rodgers bringt auch eine gewisse Art von Problemen mit. Ja. Von irgendwelchen persönlichen Dingen mal ganz zu schweigen, auch sportlicher Natur. Er ist nicht mehr der Jüngste, du weißt nicht, wie lange er noch im Köcher hat, wie lange er wirklich noch macht. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, die New York Jets haben nicht extrem viel abgegeben für ihn. Ja, er war teuer, gar keine Frage. Aber ich hätte ihn mir tatsächlich sogar noch teurer vorstellen können. Also insofern, da finde ich, haben sie ihn noch dafür, dass es Aaron Rodgers ist, relativ in Anführungszeichen preiswert bekommen von den Green Bay Packers. Ja, hat auch mit seinem Alter, mit der Vorgeschichte und so weiter zu tun, aber trotzdem hätte man theoretisch für einen Spieler Aaron Rodgers eventuell sogar noch mehr verlangen oder bekommen können. Deswegen ist vollkommen in Ordnung für mich. Du kannst endlich diesen Zach Wilson auf die Bank verbannen. Easy going, top Ding, nice. Du hast eben dann dazu auch noch offensiv nette Additions gemacht. Du hast Alan Lazard geholt, du hast Mecole Hardman Jr. geholt. Gefällt mir drumherum relativ gut und auch so muss ich sagen, gerade die Offensive auch, um wieder darauf zu sprechen zu kommen. Alan Lazard, Mecole Hardman habe ich gerade eben schon beide erwähnt. Dazu hast du noch so Spieler wie Tyler Conklin auf Tight End, CJ Uzomah auf Tight End. Randall Cobb, der Aaron Rodgers auch sehr, sehr gut kennt und so weiter und so fort. Deswegen muss ich sagen, gebe ich dir da absolut recht, habe ich die Jets auch als Gewinner und würde ich tatsächlich, also ich muss sagen, dass für mich die AFC East relativ set ist, was die Platzierung angeht. Ich sehe trotzdem noch klar auf der 1 die Bills. Ja. Da kommen die Jets nicht vorbei. Dann sehe ich aber tatsächlich auf 2 auch relativ deutlich die Jets. Und dahinter wird es dann schon wieder spannender, wer sich auf 3 und 4 platzieren kann. Da kommt es auch dann so ein bisschen drauf an, wie kriegst du Tua ins Spiel und so weiter und so fort. Aber ansonsten, ja, auf Platz 1 und Platz 2 sehe ich auf ihren jeweiligen Plätzen die Bills und die Jets relativ set. Und dass du das eben geschafft hast als Jets, reicht mir schon, um sie eben als Gewinner dieser bisherigen Free Agency, Offseason, Draft, whatever zu sehen.
Ja, für mich auch noch klar hinter den Bills, wie du schon gesagt hast, Patrick, an Nummer 2, aber trotzdem halt wirklich ein wahnsinniges Upgrade gewesen.
Ja.
Und man muss leider immer noch wieder sagen, dass man in der NFL zwischen moralischer und sportlicher Sicht unterscheiden muss. Moralischer Sicht, leider. Ganz klar.
Gut, wobei aus moralischer Sicht wären so einige Teams deutlich leerer als sie
das
sind.
Das stimmt, ganz viele sogar. Ganz, ganz viele sogar, aber sportlich ganz klar die Jets für mich ein Gewinner, weil einfach auch Aaron Rodgers, ich glaube halt einfach mit diesem Receiving Core, mit Breece Hall, der nach seiner Verletzung zurückkehrt, der davor wirklich auch so ein sehr, sehr starkes Rookie-Jahr hatte, sollte das einfach gut laufen.
Absolut, bin ich definitiv bei dir. Ich würde aber an der Stelle tatsächlich auch noch ganz kurz, wir haben da vorhin so ein bisschen, beziehungsweise es war halt so ein bisschen das Problem, dass ich die Lions als Gewinner hatte, weil ich habe nämlich auch noch einen Spieler, den ich als Verlierer sehe. Und ich muss sagen, ich finde es ganz witzig, weil wir uns hier die ganze Zeit im Kreis drehen. Ich habe Aaron Rodgers als Verlierer. mag jetzt vielleicht, wo wir die Jets gerade eben so hochgelobt haben, mag es vielleicht ein bisschen komisch wirken, dass ich dann Aaron Rodgers jetzt als Verlierer habe, aber so dieses Ganze drumherum. Das Team um ihn ist zwar okay bis gut und passt auch, ist auch irgendwie stimmig so, aber es ist halt trotzdem eine fast komplett neue Umgebung für ihn, wo du dich auch erstmal einfinden musst als Quarterback. Plus dafür ist es jetzt auch kein All-NFL-Team, das dir sofort als Quarterback dieses Gefühl von Ankommen und Heimkommen gibt. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Du bist von einer guten Division mit den Packers, Lions und Vikings in eine sehr gute Division gewechselt, weil alleine schon die Bills deutlich besser sind als alles, was in der NFC North spielt. Und dazu, also quasi du hast deine Gegner, die du oft genug oder die du am öftesten, am häufigsten siehst in der Saison, sind besser geworden. Plus du hast eben kein Playoff-Abo mehr mit deinem Team, was er ja bei den Packers hatte. Irgendwie haben sie es immer geschafft, sich da noch reinzumogeln. So. Egal, wer da seine Bälle gefangen hat und so weiter und so fort. Und egal, wie sehr er abgefuckt war von dem Team, so, das Playoff-Abo war trotzdem irgendwie immer da. Und sie waren trotzdem immer das Team, das halt dann immer als Runner-Up noch in Richtung Playoffs schielen konnte. Und was auch noch vor allem dazu geht, und das ist jetzt wirklich ab vom rein Sportlichen her, er hat in meinen Augen einen riesigen Haufen Reputation verloren. Das hat nicht nur jetzt mit diesem Trade direkt zu tun, sondern mit den 2 Jahren davor, mit diesem ganzen Rumgescheiß von ich will hier weg. Ja, das hat schon an seiner Reputation extrem gekratzt und dass er sich jetzt wirklich da quasi aus Green Bay rauscut oder rausgestreikt hat, kann man ja schon fast sagen, das hat seine Reputation oder dadurch hat seine Reputation in meinen Augen einen sehr, sehr großen Schaden erlitten. Plus du hast halt eben, ja, du hast diesen, sag ich mal, diesen Legendenstatus in deiner Stadt, in deinem Markt Green Bay, Schrägstrich komplett Wisconsin dadurch aufs Spiel gesetzt, wenn nicht sogar verloren in Teilen, ja, weil es eben klar war, zum Beispiel bei Tom Brady, der Abgang war jetzt auch nicht so sang- und klanglos, aber der Abgang von Tom Brady bei den Patriots war deutlich weniger schlimm und mit deutlich mehr negativen Zwischentönen als der Abgang von Aaron Rodgers jetzt bei den Packers. Plus, du hast es schon angesprochen, er hat seine Ansichten und diese Ansichten sind teilweise, um es nett zu formulieren, extrem schwierig, um es auf den Punkt und pointiert zu formulieren, extrem beschissen. Ja? So. Und dann geht er vom kleinen Minimarkt Green Bay in Wisconsin, wo er sich als die Legende eigentlich alles erlauben kann, nach New York, wo er sich gar nichts mehr erlauben kann, ja. New York Media lässt ihm deutlich weniger durchgehen. Er ist nicht Face der Franchise. New York Media ist generell sehr, sehr schwierig und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, ob er sich damit wirklich so einen großen Gefallen getan hat.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Nee, also ich würde mal behaupten, dass der Ruf von Aaron Rodgers davor schon ganz, ganz unten war, aber wahrscheinlich die Packers werden ihm schon noch ganz treu die Fahnenstange gehalten haben. Und somit verstehe ich auch hier deinen Take. Muss aber sagen, ich glaube, es war für Rodgers im Endeffekt gar nicht so schlimm und ich glaube auch, dass gar nicht so viele Packers-Fans jetzt böse auf ihn sind. Weil ich glaube, auf der anderen Seite viele Packers-Fans auch froh sind, dass das Kapitel mal sein Ende hat. Ich meine, er hat 2 Super Bowls mit den Packers gewonnen, soweit ich weiß. Müssten 2 gewesen sein oder einer. weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz auswendig, aber das, ja, er hat für wahnsinnig viele positive Momente gesorgt bei den Packers, hat sie jahrelang wirklich oben mit oder gehalten, dass sie wirklich oben mitspielen in der NFC und insgesamt in der ganzen NFL. Aber ich sehe deinen Punkt. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich einen Quarterback als Verlierer aufgestellt habe. Und bei mir ist es aber Lamar Jackson. Klar, er hat...
Ja, kann ich auch nachvollziehen, tatsächlich.
Klar, er hat jetzt wirklich einen wahnsinnig großen Vertrag bekommen mit insgesamt bis zu 260 Millionen. Davon aber nur, ich sage mal nur in Anführungszeichen, 135 Millionen, also nicht, oder ein bisschen mehr wie die Hälfte im Endeffekt, hat er voll bekommen. Und man muss ganz klar sagen, zum einen hat er sich verrennt, er hatte ja darauf gehofft, dass er zum einen einen komplett garantierten Vertrag bekommt, à la Deshaun Watson, was es eben nicht gekommen ist. Und zum anderen muss man auch ganz klar sagen, ja, es waren schon noch ein paar komische Momente dabei, wo er zum Beispiel getwittert hat und so weiter. Er hat keine Agent, das hätte vielleicht auch noch einiges vereinfacht. Und auf der anderen Seite muss man sagen, er hat natürlich auch schon irgendwie leider, ich sag mal nicht, was ist denn das Gegenteil von profitieren?
Gute Frage.
Jedenfalls, ich formuliere es mal um, ich sage...
Nicht profitiert.
Er hat nicht davon profitiert, dass er... er hat ja er wollte getradet werden zu einem anderen Team, wo er eben diese... wo er voraussichtlich dieses... seiner Hoffnung nach den voll garantierten Vertrag bekommen hat. Aber es gab ja keinerlei Interesse anscheinend von einem anderen Team. Man muss da ganz klar sagen, also ich glaube nicht, dass das so ganz mit rechten Dingen abgegangen ist. Man hat ja schon Spekulationen gelesen, dass ja auch die GMs wieder ein bisschen das Feuer, sage ich mal, aus dem Quarterback-Markt nehmen wollten, nachdem einfach dieser Vertrag von Deshaun Watson so extremst teuer war. Und davon hat halt er jetzt halt leider nicht profitiert. Sondern ja. Hat natürlich immer noch einen wahnsinnig starken Vertrag bekommen, das muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, er hätte sich schon mehr vorgestellt. Und vielleicht hätte er sich vorgestellt, nicht mehr unbedingt bei den Ravens zu spielen. Ist jetzt natürlich anders gekommen, das Ganze. Und somit für mich schon Lamar Jackson einer der Verlierer der Offseason.
Alright, ich hab nochmal ein Rätsel für dich. Diesmal auch ein bisschen schwerer und ohne Schokolade. Okay, also, und zwar mein Gewinner der Offseason-Spieler, 2013 Runde 2 gedraftet, hat mittlerweile bei 4 Teams gespielt, bei seinem ersten Team tatsächlich am längsten, wobei es auch nur 3 Jahre waren, beziehungsweise ist jetzt aktuell bei seinem 4. Team, sagen wir es so. Genau, er stand schon mal in einem Pro Bowl.
Okay.
Weißt du schon? Weißt du schon, wen ich hab? Okay.
Gib mir noch das College vielleicht, wenn du das auf die Schnelle findest.
West Virginia.
Geno Smith.
Richtig, absolut. Mein nächster Tipp, beziehungsweise der Tipp, mit dem ich es dann aufgelöst hätte, wäre gewesen, wir haben ihn letzte Saison beide live spielen
und
sehen.
Und du hast ihn interviewt.
Genau davor wäre noch gekommen, dass er auch einen persönlichen Award dieses Jahr abgeräumt hat als Comeback Player of the Year. Und ich finde es einfach wirklich stark, dass er jetzt sein Paycheck bekommen hat, nachdem er letzte Saison sich gezeigt hat. Er geht absolut gestärkt aus dieser Offseason raus, in meinen Augen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Seahawks ihm da irgendwie große Knüppel zwischen die Füße geworfen hätten in der Offseason oder jetzt halt so nach dem Motto, ja gut, war jetzt halt eine gute Saison von ihm und jetzt lass mal weiterschauen, wie wir vielleicht ihn so ein bisschen aushebeln können oder ohne ihn weitermachen können, danke für die eine Saison, war geil, ciao, sondern du hast halt mit Drew Lock jetzt einen absoluten No-Show Second String Quarterback hinter dir sitzen, wo du ganz genau weißt, der Typ ist absolut keine Gefahr für mich, selbst wenn ich scheiße performe, Drew Lock wird noch schlechter performen und Holton Ahlers, ja, gut, ne, ist jetzt auch nicht unbedingt die Kategorie. Deswegen, also er ist der eindeutige Nummer 1 Quarterback. Er hat seinen Paycheck bekommen. Er hat immer noch die gleiche Offensive, die er letzte Saison hatte, mit DK Metcalf, Tyler Lockett und so weiter und so fort. Genau, sein Team hat ihn eben gestärkt und er hat keine Konkurrenz bekommen. Plus, er wird bezahlt. Heißt, man hat ihm einfach eine verdammt große Sicherheit gegeben, dass man weiterhin auf ihn setzt und eben ihm das Vertrauen ausspricht.
Würde ich mitgehen. Also ich finde auch, dass natürlich Gino aufgrund schon der letzten Saison Gewinner ist, aber die Offseason natürlich für ihn auch nochmal ein ganz klarer Vertrauensbeweis einfach des Seahawks Front Offices war, dass man natürlich schon auch sagen muss, okay, du hast wirklich eine gute Offense zusammen, die verschiedenen Running Back Picks wird wohl keiner verstehen, aber das gehört einfach auch zu den Seahawks so ein bisschen dazu. Aber du bist in der NFC West auch hinter den 49ers ganz klar die Nummer 2, weil die Cardinals dieses Jahr total abstinken werden und die Rams wahrscheinlich noch mehr abstinken werden. Also ja. Würde ich auch ganz klar sagen, du hast wirklich hier einen Quarterback, mit dem du ganz klar um die Playoffs spielst, mit dem du eigentlich auch einiges erreichen kannst, weil Geno Smith wirklich letztes Jahr eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt hat und sich verdientermaßen eben sein Contract gesichert hat.
Absolut, ist auch wieder so ein Spieler, wo ich sage, bekommt seinen Hack, hat seinen Hack absolut verdient, gönn ihm. Und geile Geschichte, auch so wirklich so, ne, deswegen habe ich ja auch vorhin gemeint, so ist sein viertes Team, bei seinem ersten Team war er bisher am längsten, beziehungsweise gut, das hat sich jetzt dadurch, dass er eben ja länger oder jetzt weiterhin bei den Seahawks spielt, stimmt das tatsächlich nicht mehr so ganz, so 2019 glaube ich bei den Seahawks ist, und davor eben 2013 bis 2016, also 3 Jahre bei den New York Jets war am Anfang seiner Karriere. Und deswegen sehe ich ihn tatsächlich als absolut großen Gewinner und würde damit dann auch tatsächlich meine persönlichen Gewinner und Verlierer soweit schließen. Ich weiß nicht, ob du noch was anfügen möchtest.
Ich habe noch meinen letzten Gewinner und...
Okay. Ich dachte, du wolltest mir jetzt vollumfänglich bei Geno Smith zustimmen.
Also das ja, aber ich muss natürlich sagen, ich habe ja auch noch einen Spieler, der für mich ein klarer Gewinner ist. Er hat letztes Jahr...
Baker Mayfield.
Ist kein Quarterback. Er hat letztes Jahr noch in derselben Division wie Gino gespielt, ist jetzt aber in der Division in der AFC East, also bei der Konkurrenz voraussichtlich von deinem Lieblingsteam, Patrick. Und für mich ist Jalen Ramsey auch ein ganz klarer Gewinner der Offseason. Eigentlich ganz, ganz einfach erklärt. Er hat wirklich die Contender-Jahre bei den Rams mitgemacht, hat hier einen Super Bowl gewonnen und geht jetzt im Endeffekt zu den Dolphins und spielt auf jeden Fall wieder um die Playoffs mit und muss sich nicht mit den Trümmerhaufen, der die Los Angeles Rams aktuell sind, mehr befassen und kann vor allem natürlich auch neben Xavier Howard hat er noch wirklich einen sehr, sehr starken zweiten Cornerback, also du viel besser kann es eigentlich für Jalen Ramsey nicht kommen, wie dass er im Endeffekt weggetradet worden ist von den Rams zu den Dolphins. Und somit für mich eigentlich relativ leicht erklärt, Jalen Ramsey der Gewinner der Offseason für mich.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Bin ich definitiv bei dir, sehe ich genauso. Also ähnlich wie du gerade eben mir bei Gino recht gegeben hast, sehe ich ähnlich. Auch aus den gleichen Punkten, die du genannt hast. Ja, einerseits, er hat es geschafft oder er hat den Absprung geschafft von eben einem Team, das ganz klar im Decline ist, beziehungsweise schon längst declined ist und eben ja ein Trümmerhaufen seiner selbst war in der vergangenen Saison und auch diese Saison weiterhin sein wird. Plus eben, was du gesagt hast, dass er es eben geschafft hat, nicht nur da rauszukommen, sondern zu einem starken Team zu kommen. Ich meine, hey, wir sprechen hier über das Team, das sich zum Beispiel Tyreek Hill geholt hat, ja, und so weiter und so fort in der Offensive. Die Defensive, du hast es schon gesagt, sieht auch stark aus. Und deswegen, ja, gebe ich dir da absolut recht. Xavier Howard, Jalen Ramsey, Bradley Chubb ist ja auch mit dabei, Jerome Baker stark.
Oba und so weiter und so fort. Jalen Phillips hat sich auch gut gezeigt. Also gebe ich dir recht. Starkes Team, das er gefunden hat und gut für ihn auf jeden Fall, dass er rausgekommen ist und es rausgeschafft hat bei den Rams, ohne, sag ich mal, durch die Rams auch persönlichen Schaden zu nehmen.
Ja, würde ich ganz klar so unterschreiben. Win-win für beide Seiten, sowohl für die Dolphins als auch für die Rams, die diesen Contract einfach nicht mehr mitziehen müssen. Für Ramsey auch noch wirklich gut, ist 28, hat Cornerback, ist immer so die Frage, manche Spieler schaffen es wirklich auch bis ins hohe Alter, im Endeffekt natürlich die Leistung aufrechterhalten zu können. Gibt aber auch viele Spieler, die natürlich vor allem durch ihre Agilität kommen und dann halt einfach in den Jahren ab 30 dann einfach schwächer werden. Aber so hast du sicherlich mit Ramsey nochmal 2-3 gute Jahre mit den Dolphins. Kannst hier wirklich eine ganz, ganz starke Secondary im Endeffekt spielen, wirklich eine starke Pass-Coverage. Besser geht es eigentlich nicht.
Ja, da bin ich absolut bei dir und ich würde sagen, dann war's das von uns für diese Folge Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. Stefan Reichel und Patrick Rebin darüber, wer denn eigentlich unsere bisher größten Gewinner und natürlich auch Verlierer der NFL Offseason, Free Agency, Draft, alles zusammen sind und natürlich auch so langsam dann mit dem Blick in die neue Saison. Weil, wie gesagt, ja, also mein Fantasy rüttelt schon wieder an meinem Handy, dass es gerne aus seinem Dornröschenschlaf langsam erwachen möchte.
Meins auch. Bald ist der erste Dynasty Draft, also Rookie Draft.
Yes!
Das geht bald wieder los. Nice.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und wenn ihr noch ein bisschen Zeit überbrücken wollt zwischen euren Dynasty Drafts, zwischen der Erweckung eurer Fantasy Teams, Fantasy Ligen, könnt ihr natürlich auch gerne unsere alten Podcasts euch nochmal anhören und natürlich auch auf unseren Social Media Kanälen vorbeischauen @interceptionft, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram und Interceptional Football Talk bei Facebook. That's it. Wir hören uns. Ciao.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.